SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Pascal Fournier, guten Tag. Sie hat nicht allzu lange gehalten, die europäische Einigkeit beim 6. Sanktionspaket gegen Russland. Und wieder einmal kommt der Querschuss aus Ungarn. Regierungschef Orbán verlangt Korrekturen am Maßnahmenpaket, sonst will er nicht zustimmen. Einzelheiten von Helga Schmidt.
Er will, dass die Strafen gegen Patriarch Kyrill gestrichen werden. Er ist das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Und weil er in Predigten Russlands Krieg gegen die Ukraine verteidigt und auch die Politik von Präsident Putin grundsätzlich unterstützt hat bisher, wollte die EU ihn auf die Sanktionsliste setzen mit einem Einreiseverbot in die EU und dem Einfrieren eventueller Vermögenswerte. Und das will Orbán jetzt verhindern. Offiziell mit der Begründung, die EU dürfe die auch in Europa lebenden russisch-orthodoxen Gläubigen nicht von ihrem religiösen Führer isolieren. Aber viele in Brüssel halten das nur für ein vorgeschobenes Argument. Man vermutet, dass es Orbán darum geht, den erzielten Kompromiss über das Einfuhrverbot von russischem Öl nochmal aufzuschnüren, nochmal grundsätzlich in Frage zu stellen.
Wieder einmal führt Viktor Orbán also die EU vor. Die hat erstmal nicht allzu viele Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, aber so die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katharina Barley heute im SWR-Interview, mindestens ein Mittel hat sie, das ziemlich sicher Wirkung auf Orbán zeigen könnte.
Wir müssen ihm das Geld kappen. Aber es gibt auch noch zwei, drei andere Stellschrauben. Es gibt das Artikel 7-Verfahren, das ist das traditionelle Verfahren in solchen Fällen, wo am Ende man ihnen auch das Stimmrecht entziehen kann. Das heißt, dann könnte er wirklich nicht mehr blockieren. Das Problem bei diesem Verfahren ist die Einstimmigkeit, die es auch da braucht. Da war bisher Polen im Weg. Aber Polen ist inzwischen so erbost über Orbáns Politik gegenüber Russland, dass sie vielleicht nicht mehr das Veto ziehen würden. Und dann könnte man tatsächlich das Stimmrecht von Ungarn für eine Weile aussetzen.
Tag 3 der Haushaltswoche im Bundestag. Heute auf der Tagesordnung der Etat des Bundesinnenministeriums. 15 Milliarden Euro sind in diesem Jahr für das Ressort von Bundesinnenministerin Faeser vorgesehen. Rund 889 Millionen Euro mehr als die Vorgängerregierung, der einst eingeplant hatte. Andreas Reuter.
Mit den zusätzlichen Mitteln stärke man vor allem die Kriminalitätsbekämpfung, den Bevölkerungsschutz und die Cybersicherheit, sagte Faeser. Und wörtlich, das bedeutet mehr Sicherheit für die Menschen in der Bundesrepublik. Da wäre mehr machbar gewesen, kritisierte André Berghegger von der CDU. Für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe etwa sei nur die Hälfte dessen bewilligt worden, was gebraucht werde. Markus Bühl von der AfD kritisierte, zu viel Geld für Integrationskurse, zu wenig für den Grenzschutz. Martina Renner von der Linken bemängelte, dass zu wenig Geld für das Aufnahmeprogramm für Afghanistan-Ortskräfte bereitgestellt werde.
Während der Bundestag über den Etat des Bundesinnenministeriums debattiert, tagt in Würzburg die Innenministerkonferenz von Bund und Ländern. Bundesinnenministerin Faeser war heute Vormittag verständlicherweise erstmal noch in Berlin bei der Haushaltsdebatte, aber die Länderinnenministerinnen und Minister haben beraten und mehr als das. Sie haben unter anderem beschlossen, dass am Nachmittag ein neues Zentrum für den Bevölkerungsschutz auf den Weg gebracht wird. Björn Dahlke.
Das gemeinsame Kompetenzzentrum soll in Bonn entstehen, beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Dort sollen sich Fachleute aus Bund und Ländern auf Naturkatastrophen, Cyberangriffe oder Energieengpässe vorbereiten und im Ernstfall besser koordinieren. Bundesinnenministerin Faeser spricht von einem wichtigen Signal an die Bevölkerung. Zurückhaltend ist die SPD-Politikerin, wie viel Geld es künftig für den Zivil- und Katastrophenschutz geben soll. Einige Länder verlangen 10 Milliarden Euro, etwa für Warnsirenen, Hubschrauber, Notvorräte und Stromaggregate.
Weitere Themen der Innenministerkonferenz: der Kampf gegen Hass und Hetze im Internet und gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Der Staat darf Bezieherinnen und Beziehern von Hartz IV Leistungen verweigern, wenn sie über Wohneigentum verfügen. Dabei ist unter anderem die Zahl der Bewohner dieses Wohneigentums wichtig. Das hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden. Geklagt hatte ein Ehepaar, das früher mal mit seinen 6 Kindern im selbstgebauten Haus gelebt hat. Aus der SWR-Rechtsredaktion Klaus Hempel.
Vor 9 Jahren zog das letzte Kind aus. Als die Ehefrau Grundsicherung beantragte, lehnte das Jobcenter dies ab. Begründung: ihr Ehemann sei Eigentümer eines Hauses mit einer Wohnfläche von 143 Quadratmetern. Bevor sie staatliche Leistungen bekomme, müsse erst das Haus verkauft werden. Mangels angemessener Wohnfläche könne es von einem Verkauf nicht verschont bleiben. Angemessen seien bei einem Zwei-Personen-Haushalt nur maximal 90 Quadratmeter. Das Bundesverfassungsgericht hat nun entschieden, solche Obergrenzen für Immobilien bei Hartz-IV-Leistungen sind verfassungskonform. Die Frage, ob staatliche Leistungen gewährt werden, richte sich immer nach dem aktuellen Bedarf. Dass das Ehepaar im Haus seine Kinder großgezogen habe, müsse nicht berücksichtigt werden.
Fokus Südwest.
Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli wird der Landkreis Ahrweiler noch lange mit dem Wiederaufbau beschäftigt sein. Und zwar nicht nur wegen des gewaltigen Arbeitspensums an sich. Der Landkreis hat enorme Probleme, zusätzliche Mitarbeiter für die Organisation des Wiederaufbaus zu finden. Das sagte Landrätin Weigand bei ihrer Bilanz der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit. SWR-Reporter Martin Gärtner.
Der Kreis Ahrweiler würde gerne 60 zusätzliche Stellen schaffen, vor allem für Bauingenieure, Wasserbauingenieure und Verwaltungsmitarbeiter. Doch der Arbeitsmarkt ist leergefegt, so Landrätin Weigand. Die Belastung für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sei enorm. Die Arbeitsmenge sei explodiert. Die Arbeit müsse dringend auf mehr Schultern verteilt werden. Ein weiteres Problem, es besteht Zeitdruck. Bis zum 30. Juni kommenden Jahres müssten alle Anträge zum Wiederaufbau beim Land gestellt sein, erklärte Landrätin Weigand. Sie bat deshalb die rheinland-pfälzische Landesregierung, über eine Verlängerung dieser Frist nachzudenken.
Hoher Besuch heute in Mainz. Bundespräsident Steinmeier besucht die Ambulanz für Menschen ohne Krankenversicherung und außerdem das Arztmobil für Wohnungslose. Er kommt auf Einladung des Sozialmediziners Gerhard Trabert, der bei der Bundespräsidentenwahl im Februar gegen Steinmeier kandidiert hatte. Trabert sagte im SWR-Interview, er hoffe auf einen echten Austausch zwischen wohnungslosen Menschen und dem Bundespräsidenten.
Was hilft es, wenn Herr Steinmeier und ich uns unterhalten, sondern es ist ja wichtig, dass die Betroffenen zu Wort kommen. Und durch diese persönliche Begegnung erhoffe ich mir eben auch noch mehr Bewusstsein und Engagement auch des Bundespräsidenten für Menschen am Rande unserer Gesellschaft.
In Aachen wurden am Vormittag die Preisträger des renommierten Friedenspreises bekannt gegeben. In diesem Jahr wird dieser Preis geteilt. Die eine Hälfte geht nach Baden-Württemberg, nämlich an den Tübinger Rechtsanwalt Holger Rothbauer. Weshalb bzw. wofür, das erklärt SWR-Reporter Markus Beschorner.
Der Tübinger Jurist und Menschenrechtsanwalt kämpfe seit Jahren vor Gericht gegen illegale Waffenexporte deutscher Rüstungskonzerne und für eine Verbesserung der Kontrolle von Rüstungsexporten, erklärte der Verein Aachener Friedenspreis. Immer wieder poche Rothbauer auf Herausgabe von Informationen und schaffe so Transparenz in der Öffentlichkeit. So habe er unter anderem erfolgreich gegen illegale Geschäfte des Oberndorfer Waffenherstellers Heckler & Koch geklagt. Der Aachener Friedenspreis wird traditionell am 1. September dem Antikriegstag verliehen.
Und dann wird auch der zweite Preisträger geehrt, die jemenitische Nichtregierungsorganisation Watana. Sie setzt sich seit 15 Jahren gegen Menschenrechtsverletzungen in dem Land ein, wo nach 7 Jahren Krieg laut Vereinten Nationen die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit herrscht.
Und sonst so?
Steht ja ab heute für 4 Tage das gesamte Vereinigte Königreich Kopf. Das Staatsoberhaupt Queen Elizabeth feiert ihr 70-jähriges Thronjubiläum. Zu diesem Anlass läuft aktuell in London die berühmte Militärparade Trooping the Colour, zu der Zehntausende ins Zentrum Londons geströmt sind. Angeblich soll die Monarchin gegen 14 Uhr auf den Balkon von Buckingham Palace treten, um ihnen zuzuwinken. Der Jubel ihrer Untertanen ist ihrer Majestät jetzt schon sicher. Gefeiert wird die Queen aber nicht nur in London, sondern zum Beispiel auch in Baden-Württemberg. Denn was so eine ordentliche Adelsfamilie ist, die hat auch ordentlich Verwandtschaft überall. Im hohenlohischen Langenburg beispielsweise lebt Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Und seine Großmutter war die Schwester des verstorbenen Ehemanns der Queen, Prinz Philipp. Also direkter geht ja kaum. Kein Wunder, dass auch Langenburg Kopf steht. Irgendwie.
Also ich wollte eigentlich direkt in London mitfeiern. Es ist mir jetzt leider was dazwischen gekommen, aber ich werde es auf jeden Fall in den Medien verfolgen und mich ein bisschen mit ihr freuen.
Ich habe Hochachtung vor dieser Frau und auch vor den britischen Traditionen. Ich finde, sowas fehlt uns.
In Deutschland wollte ich es nicht haben, ja. Das ist ein bisschen hierarchisch, finde ich, nicht so meine Welt.
Dass es so eisern regiert, ja. Oder so lang schon, das beeindruckt
mich. So ein Stehaufmännchen immer wieder, genau. Wenn sie unten ist, dann rafft sie sich wieder auf und versucht, die Familie zusammenzuhalten.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.